Lieber Brüder und Schwester, ich lade euch ein, eure Bibel im 1. Timotheusbrief aufzuschlagen. Kapitel 1. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Wir lesen die Verse 3 bis 7. Paulus schreibt zu seinem geistlichen Sohn, zu seinem Jünger Timotheus, der Bischof der Gemeinde in Ephesus war, folgende Worte, ab Vers 3, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Davon sind einige abgehirrt und haben sich unnützen Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Paulus sagt hier, dass der Zweck seiner Warnung an Timotheus darin besteht, die Liebe zu erwecken, eine Liebe zu erwecken, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Und heute Morgen wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was Paulus hier mit dem Begriff Gewissen meint. Es geht um das Gewissen. Was ist das Gewissen? Wir wollen uns fragen, wie dieses Gewissen, wie das Gewissen funktioniert und welche Rolle das Gewissen bei uns spielt. Wie definiert man das Gewissen also? Es wird im Allgemeinen als eine Art Mechanismus des menschlichen Bewusstseins gesehen, der bestimmt, wie man urteilen soll und der angibt, ob etwas, was wir tun, eine Handlungsweise mit dem übereinstimmt oder nicht, was man für sich selbst als richtig erachtet. So, ich fasse zusammen. Es ist irgendwie ein Mechanismus in uns, in unserem Bewusstsein, der bestimmt, auch was gut ist und was schlecht ist, was in unserer Handlungsweise mit dem übereinstimmt, was wir als gut betrachten oder als schlecht betrachten. Das griechische Wort für Gewissen ist Synaidesis. Das bedeutet so etwas wie zusammen, also Synd, zusammen mit jemand wissen oder denken. Als ob das Gewissen eine Person, eine Instanz wäre, die mit uns mitdenkt, ja? Und uns auf bestimmte Dinge hinweist. Das Wort Synaidesis, Gewissen, tritt circa 30 Mal im Neuen Testament auf. Wenn vom Gewissen gesprochen wird, lesen wir, dass es gut, untadelig und rein sein kann, dass es gewaschen, gereinigt oder verbessert werden kann, aber auch im negativen Sinne kann das Gewissen schwach oder befleckt, schuldig oder sogar gebrandmarkt sein. Woher kommt das Gewissen? Unter den Nichtgläubigen gibt es zwei Auffassungen. Früher glaubte man, zum Beispiel, das sieht man in der Philosophie von Rousseau, dass das Gewissen eine Art Gefühl ist oder ein Urteilsvermögen, das jedem Menschen besitzt, das jedem Menschen eigen ist. Aber in jüngster Zeit hat sich diese Auffassung gewandelt und viele sind heute der Meinung, dass das Gewissen etwas ist, was von der Gesellschaft erzeugt und bedingt oder konditioniert wird. Das heißt, in der heutigen Gesellschaft ist es so, dass man versteht, das Gewissen entwickelt sich. Das ist nicht etwas, was Festes ist, sondern es entwickelt sich. Die Normen verändern sich. Was damals schlecht war, kann heute gut sein. Was damals schlecht war, was damals gut war, kann heute schlecht sein. Für uns Christen ist diese letzte Sicht, die heute vorherrscht, inakzeptabel. Denn, wie wir sehen werden, ist das Gewissen nicht etwas, das sich entwickelt im Menschen, das sich verändert, sondern durch das Naturgesetz bedingt, das Gott in den Menschen eingeprägt hat. Das Gewissen ist etwas, was Gott in uns bei der Schöpfung eingeprägt hat, was zu unserer Natur, zu unserer menschlichen Natur gehört. Und in dieser Botschaft werden wir uns mit folgenden Punkten beschäftigen. Woher kommt das Gewissen? Kann man sich auf das Gewissen verlassen? Ist das eine unfehlbare Norm für uns? Was versteht die Bibel unter gutem oder schlechtem Gewissen? Dann werden wir uns auch ein praktisches Beispiel aus 1. Korinther 8 anschauen, wo es um das Fleisch, was den Götzen geopfert wurde, anschauen. Und die letzte Frage, mit der wir uns beschäftigen werden, ist, was meint Paulus, wenn er in 1. Korinther 4 sagt, dass sein Gewissen ihm keine Vorwürfe macht? Ja, zunächst, woher kommt das Gewissen? Die Bibel lehrt, ganz besonders Paulus im Römerbrief, dass das Werk des Gesetzes in die Herzen geschrieben ist. Dazu ist eine wichtige Stelle. Ich lese ein paar Verse aus Römer 2. Römer 2 haben wir eine Definition des Gewissens. Römer 2, die Verse 12 bis 16. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen. Sie sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst eingesetzt, dass sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegung, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Wir müssen uns zunächst mit der Bedeutung dieser Verse beschäftigen, bevor wir uns fragen, was es heißt, wenn da steht, dass das Gesetz gut, schlecht oder schwach ist. Paulus spricht hier in Römer 1 und 12 und 2 über den moralischen Zustand der Menschen. Er sagt, dass der Mensch nach dem Sündenfall tief abgefallen ist. Menschen, die ohne Gott leben, tun abscheuliche Dinge. Aber sie wissen trotzdem, dass das, was sie tun, schlecht ist. Sie leben, als ob die Forderung Gottes ihnen bekannt wären. Und Paulus spricht auch von den Menschen, insbesondere von den Juden, die das Gesetz Gottes kennen, jedoch nicht nach diesem Gesetz leben, im Widerspruch zu diesem Gesetz leben. Er lehrt, dass am Tag des Gerichts die Juden nach dem Gesetz, nach den Geboten Gottes, nach den 10 Geboten zusammengefasst, gerichtet werden, aber auch, dass die Heiden ohne Gesetz aufgrund ihrer Sünden gerichtet werden. Was sich hier aus dem Gedanken des Paulus ergibt, ist, dass die Heiden zwar keine klare Offenbarung in Form eines geschriebenen Gesetzes von Gott bekommen haben, aber dennoch das Gesetz Gottes in irgendeiner Weise kennen. Es ist ihnen nicht fremd. Sie sind, sagt Paulus, ein Gesetz für sich selbst. Und Vers 15, sie haben das Werk des Gesetzes in ihrem Herzen geschrieben. Daher tun sie von Natur aus und auch ganz spontan das, was das Gesetz vorschreibt. Vers 14. Paulus meint nicht, dass das Gesetz Gottes selbst in die Herzen der Menschen geschrieben ist. Er sagt nicht, die 10 Geboten, auch wenn sie Menschen sie nicht kennen, sind tatsächlich buchstäblich in ihre Herzen geschrieben. Was er sagt ist, dass das Werk des Gesetzes, oder man könnte sagen, der Sinn des Gesetzes, in ihren Herzen geschrieben ist. Ja, was meint er damit? Er meint, dass der Mensch sich in etwa bewusst ist, was das Gesetz, was die Gebote Gottes von ihm verlangt, obwohl er dieses Gesetz nicht unbedingt im Detail kennt. Wir sehen also, dass das Vorhandensein, die Existenz eines Gesetzes ist, die das Funktionieren des menschlichen Bewusstseins, des menschlichen Gewissens ermöglicht. Sei es, was auf steinerne Tafel geschrieben wurde, die 10 Gebote also, oder das in das Herz geschriebene Werk des Gesetzes betrifft. Das Gesetz Gottes ist Ausdruck der Heiligkeit, der Gerechtigkeit und der Güte Gottes. Und diese Konzepte sind von der Schöpfung an in dem Menschen angelegt. Der Mensch weiß, dass er mit einem gerechten, heiligen und gütigen Gott zu tun hat. Weil er in seinem Bilde erschaffen wurde. Er versteht Gottes Sprache. Er versteht, wer Gott ist und dass er überhaupt existiert. Er kann auch zwischen Gut und Bösen unterscheiden, indem sich an Normen hält, die Gott ihm klar geoffenbart hat. Also, wie funktioniert das Gewissen? Das Gewissen funktioniert durch das, was der Mensch über das Gesetz Gottes weiß. Dankeschön. Das Gewissen funktioniert durch das, was der Mensch über Gottes Gebote weiß. Das sowohl in der geschaffenen Natur des Menschen als auch in dem geschriebenen Gesetz offenbart wurde. Das Funktionieren des Gewissens setzt immer eine Reaktion auf das voraus, was Gott offenbart. Was wir von ihm wissen, von seinem Willen. Das Gewissen des Menschen ist das Urteil, das der Mensch über sich selbst fällt, über seine Aktion, seine Handlungen, nachdem er sich des Urteils, das Gott über ihn fällt, bewusst geworden ist. Nachdem du verstanden hast, was Gott von dir will, bist du in der Lage, über dich zu urteilen. Hast du das getan, was Gott wollte, oder nicht? So funktioniert das Gewissen des Menschen. Das, was die Bibel lehrt, ist, dass das Gewissen, auch wenn es funktioniert, nicht vollkommen ist. Die Bibel lehrt, dass seit dem Sündenfall das Gewissen des Menschen befleckt ist, dass er nicht richtig funktioniert. Müssen uns diese Frage stellen: Ist das Gewissen etwas Festes und Angeborenes, das in uns ist, das dem Menschen gehört, oder ist es, wie viele sagen, die kleine Stimme Gottes, die im Menschen spricht? Kann sich das Gewissen verschlechtern und kann es sogar verstummen, verschwinden, wenn der Mensch sich willentlich gegen das Gesetz Gottes stellt, wenn er sich diesem Gesetz widersetzt? Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig zu wissen, dass das Gewissen im Menschen nicht erst nach dem Sündenfall entstanden ist. Das Gewissen ist nicht etwas, was wir nach dem Sündenfall haben, sondern das hatten wir schon vorher. Das hatten Adam und Eva schon im Garten Eden vor dem Sündenfall. Es ist nicht also etwas, das wir haben, was eigentlich die Sünde zügelt oder was uns zeigt, wenn wir etwas Schlechtes tun. Es war von Anfang an da im Menschen. Wenn das Gewissen ein moralisches Unterscheidungsvermögen ist, das im Menschen in Bezug auf das Gesetz Gottes funktioniert, dann folgt daraus, dass Adam, als Gott ihm befahl, von dem Baum des Guten und dem Bösen nicht zu essen, im Garten Eden, dass Adam wusste, dass es falsch war, ungehorsam zu sein. Er wusste, dass es falsch ist, wenn ich Gott nicht gehorche. Wenn Adam Gottes Gebot befolgt hätte, hätte er mit gutem Gewissen gehandelt. Als Adam sündigte, sich gegen Gottes Willen setzte, wusste er durch das anschließende Zeugnis seines Gewissens, dass er Gott ungehorsam gewesen war. Und deshalb versteckte er sich vor Gott. Er konnte Gottes Gegenwart nicht mehr ertragen. Das Gewissen plagte ihn. Vor dem Sündenfall kannte der Mensch das Gute im Sinne des Gehorsams gegenüber Gottes Willen. Nach dem Sündenfall ist etwas nochmal dazu gekommen. Das Gewissen des Menschen bezeugte nicht mehr nur das Gute, sondern klagte auch das Böse und die Sünde in ihm an. Es ist nicht so, dass das Gewissen von den Folgen des Sündenfalls verschont geblieben ist. Nein, das Gewissen ist von dem Sündenfall und seine Folgen beeinträchtigt worden. Vielmehr ist das Gewissen, so wie wir es heute kennen, verdorben und anfällig für falsche Urteile. Es ist keine unfehlbare Instanz, die uns sagt, was gut und böse ist. Es kann fehlbar sein. Es kann uns dazu führen, falsche Urteile zu fällen. Ein anklagendes Gewissen ist also auch Zeuge dadurch unserer verdorbenen Natur. Und in der Tat ist es so, dass das Gewissen uns gerade deshalb anklagt, weil wir in uns, weil mit uns etwas nicht in Ordnung ist. Aber auch wenn das Gewissen den sündigen Menschen entschuldigt oder anklagt, darf es nicht als unfehlbarer Führer zum Guten angesehen werden. Um zu wissen, was gut ist, brauchen wir mehr als unser Gewissen. Wir brauchen das Wort Gottes. Das Gewissen ist nicht deshalb die kleine Stimme Gottes in uns, ein zuverlässiger Führer, ein klares Licht, sondern es ist eher eine menschliche Reaktion auf das, was wir vom Gotteswillen wissen. Und als solche ist das Gewissen genauso unvollkommen wie jede andere Aktivität des sündigen Menschen. Die Bibel sagt, dass wenn wir im Unglauben verharren, unser Gewissen wie mit einem glühenden Eisen gebrandmarkt werden kann. Damit ist gemeint, dass das Gewissen unempfindlich wird. Wenn du die Haut mit einem heißen Eisen gebrandmarkt, das tut weh am Anfang, aber dann wird diese Stelle unempfindlich. Das ist, was hier gemeint ist mit diesem gebrandmarkten Gewissen. Das heißt, die Menschen, wenn sie die Stimme des Gewissens ablehnen, werden irgendwann für die Wahrheit und für das Wort Gottes unempfindlich. Das Gewissen kann also fälschlicherweise als falsch, als Sünde betrachten, was das Wort Gottes nicht verbietet. Oder umgekehrt. Das Gewissen kann durch falsche Vorstellungen geschwächt werden. Wir werden ein Beispiel in 1. Korinther 8 sehen. Und Menschen können ein beflecktes Gewissen als Entschuldigung benutzen, um ihre eigene egoistische Ziele zu verfolgen. Was meint die Bibel mit gutem oder schlechtem Gewissen? Wenn wir damit einverstanden sind, dass das Gewissen in Verbindung mit dem Gesetz Gottes, mit seinen Geboten, als verbindlich für unsere Taten funktioniert, dann werden wir kaum Schwierigkeiten haben zu definieren, was es bedeutet, ein gutes oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn wir ein gutes Gewissen haben, dann heißt es, dass wir in Übereinstimmung mit dem handeln, was wir als den geoffenbarten Willen Gottes verstehen. Und wenn man ein schlechtes Gewissen hat, ist es, weil man gegen das verstößt, was man als den Willen Gottes versteht. So einfach ist es. Hier ist es jedoch wichtig zu betonen, dass das Funktionieren des Gewissens fehlgeleitet werden kann, dass es möglich ist, das Gesetz, die Gebote Gottes falsch zu verstehen. Ich will das an zwei Beispielen verdeutlichen, zwei verständliche Beispiele. Es gibt Christen, die der Meinung sind, dass das vierte Gebot über die Einhaltung des Ruhetages noch verbindlich ist. Es gibt andere, die sagen, nein, es ist nicht mehr verbindlich. Ein Christ, der glaubt, dass das vierte Gebot über den Schabbat eine ständige Verpflichtung enthält, wird ein schlechtes Gewissen haben, wenn er gegen das verstößt, was er als Gottesgesetz versteht, indem er zum Beispiel am Sonntag arbeitet. Oder etwas tut, was ihm von seiner Pflicht auch in Gemeinschaft mit Gott zu leben fernhält. Dasselbe gilt zum Beispiel für einen Christen, der glaubt, dass bestimmte Aktivitäten weltlich ist. Dass es zum Beispiel weltlich ist, zu tanzen. Oder zu einer Party zu gehen. Umgekehrt kann es einem Christen, der das Gesetz nicht so versteht, nichts ausmachen, wenn er die eine oder die andere Handlung begeht. Wenn er denkt, es ist nicht eine Pflicht, am Sonntag nicht zu arbeiten, dann wird er keine Probleme, am Sonntagabend noch ein bisschen was im Garten zu tun oder etwas zu lesen, was mit seiner Arbeit zu tun hat. Oder wird keine Probleme haben, in eine weltliche Party zu gehen, indem er sich trotzdem von gewissen Sachen enthält. Ein anderer wird sagen, nee, auf gar keinen Fall. Das ist eine schlimme Sünde. Das Gleiche gilt auch für den Genuss von gewissen Dingen, zum Beispiel Wein trinken oder Dinge genießen. Das Gewissen eines Christen, der denkt, das ist jetzt keine Sünde, wird ihn entschuldigen, da er nicht glaubt, indem er bestimmte Dinge tut, gegen das Gebot Gottes verstoßen zu haben. Er versteht das Gesetz so, dass er denkt, nein, das ist nicht ausdrücklich im Gesetz Gottes verboten, was ich tue. Deshalb ist es mir erlaubt. Die beiden Gläubigen, die sich beide zu Christus bekennen. Die beiden glauben, ein gutes Gewissen vor Gott zu haben, haben beide ein gutes Gewissen, obwohl sie gegensätzlich handeln. Da sich das Gesetz Gottes nicht selbst widerspricht, muss folglich eine von den beiden Unrecht haben, falsch handeln. Beide können nicht richtig handeln. Dass sie richtig handeln oder falsch handeln, hat nicht mit ihrer Überzeugung zu tun, mit der Stimme ihres Gesetzes, sondern das hat objektiv mit dem Wort Gottes zu tun, wie man das Wort Gottes versteht. Einer der beiden Gläubigen wird in Wirklichkeit von seinem Gewissen getäuscht. Und die Wurzel dieses Missverständnisses ist sein Missverständnis des betreffenden Gebots. Er versteht nicht richtig, was das Wort Gottes sagt. Um richtig zu handeln, müssen wir ein richtiges Verständnis dessen haben, was die Heilige Schrift zu einem bestimmten Thema lehrt. Wir können uns nicht entschuldigen, indem wir sagen, aber mein Gewissen verurteilt mich nicht. Wir müssen die Schrift kennen und sie weise auf besondere Umstände anwenden. Sonst wird man von seinem Gewissen getäuscht, in die Irre geführt. So darf in allen Nebenfragen des Glaubens nicht ausschließlich das Gewissen als Richtschnur genommen werden, wie viele das leider tun. Zunächst muss man untersuchen, in welche Beziehung das Wort Gottes zu dem betreffenden Thema steht. Willst du wissen, ob ein Christ Alkohol trinken darf oder nicht, ob er Tabak konsumieren soll, musst du dich mit der Schrift beschäftigen. Ob eine bestimmte Kleidungsordnung erlaubt ist, musst du verstehen, was die Bibel über die Kleidungsordnung sagt. Auch wenn es ein schwieriges Unterfangen ist. Nehmen wir ein konkretes Beispiel aus der Schrift. Das ist eine Stelle aus 1. Korinther 8, wo es um das Götzenopferfleisch geht. Hier stehen sich zwei Parteien gegenüber. Diejenigen, deren Gewissen es erlaubt, dieses Fleisch zu essen, und diejenigen, die dadurch in ihrem Gewissen verletzt werden. Also kurz gesagt, dass mit diesem Götzenopferfleisch, es war nicht so, dass Christen, die dieses Fleisch gegessen haben, sich in irgendeiner Weise an Götzendienst beteiligt haben. Und damals musste man wissen, dass das Fleisch, was man auf dem Markt gekauft hatte, den Götzen geweiht wurde. Es gab Christen, die sagen, ich weiß das, aber ich glaube nicht an diese Götzen. Alles ist von Gott gegeben und auch wenn das passiert ist, glaube ich nicht, dass es einen Einfluss auf mich hat. Andere haben gedacht, ja, wenn es den Götzen geopfert wurde, dann kann es sein, dass es irgendwelche böse Geister gibt, die mich beeinflussen können, wenn ich dieses Fleisch verzehre. Und sie haben sich enthalten, auch von diesem Fleisch zu essen. Von jedem Fleisch zu essen, waren Vegetarier. Es ist nicht möglich, dass beide Seiten eine biblische Begründung für ihre Vorstellungen finden. Und deshalb muss eine der beiden hier tatsächlich im Irrtum sein. Und deshalb sagt auch hier Paulus in diesem Kontext, dass die, die kein Götzenopferfleisch essen, tun das, weil ihr Gewissen schwach ist. Das heißt, er gibt bei dieser Sache denen Recht, die die Freiheit haben, von diesem Fleisch zu essen. Paulus bezieht hier Position. Er sagt, es gibt doch jemanden, der Recht hat. Das ist der weiß, dass es nur einen Gott gibt und dass es keine Götzen gibt. Und die anderen, die das noch nicht erkannt haben, haben ein schwaches Gewissen. Hier wird der Ausdruck schwach im Hinblick auf den Mangel an Erkenntnis erklärt. Diese Christen, die einst Götzendiener waren, müssen die Tatsache, dass es nur einen Gott gibt in der Welt, erst noch in der Praxis erfahren. Es reicht nicht aus, wenn man es ihnen sagt. Die müssen auch verstehen, dass es wirklich so ist. Sie haben deshalb Skrupel, Fleisch zu essen, weil sie weder dieses Wissen noch einen ausreichenden starken Willen haben, um ihr Wissen über die Nichtexistenz von Götzen auf die Frage des freien Fleischkonsums anzuwenden. Aber Paulus sagt, das ist auch wichtig, und das sagt er zu denjenigen, die denken, sie sind stark. Das schwache Gewissen deines Bruders darf jedoch nicht verletzt werden. Von dir, der denkt, der meint, du hast verstanden haben, dass es keine Götzen gibt. Denn das würde bei deinem Bruder oder bei deiner Schwester Zweifel sehen. Und Paulus behauptet hier, dass die Unfähigkeit, nach dem zu handeln, was man in Gottes Augen für richtig hält, in Wirklichkeit eine Sünde ist. Das sagt er, wenn du nicht weißt, warum du etwas tust, dann ist es wie eine Sünde. Römer 14, Vers 23. Und daher sollten diejenigen, deren größte Erkenntnis, deren erwartete Erkenntnis ihr Gewissen gestärkt hat, Rücksicht auf die Schwachen haben und sie in der Liebe aufbauen, statt sie zu kritisieren oder sich über sie lustig zu machen. Wenn der Starke sich dafür entscheidet, so zu handeln, wird er wahrscheinlich dem Schwachen mehr helfen, als wenn er sich über ihn lustig macht. Wir kommen zum letzten Punkt. Was meint Paulus, wenn er sagt, dass er sich nichts vorzuwerfen hat? Wir lesen das in 1. Korinther 4, Vers 3 bis 4. Ich lese nochmal diese Stelle. 1. Korinther 4, Vers 3 bis 7. Vers 2 vielleicht. Im Übrigen wird man von einem Haushalter verlangt, dass er treu erfunden wird. Paulus sieht sich als ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Dann sagt er mir, aber ist das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich nicht selbst. Also Paulus sagt hier, in Wirklichkeit ist es mir Schnuppe, was ihr von mir denkt. Und ich selbst beurteile mich auch nicht. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich irgendeine Sünde hätte. Aber damit, sagt er, und das ist sehr wichtig, was er hier sagt, damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Vers 5. Paulus sagt hier in Bezug auf seine Handlungen, ich fühle mich an nichts schuldig, aber deswegen bin ich nicht gerechtfertigt. Derjenige, der mich richtet, ist der Herr. Entscheidend ist das letzte Urteil, das Gott über mich fällen wird am Tage des Gerichts. Das heißt, in seinem eigenen Gewissen ist Paulus entschuldigt. Er sieht keine Schuld an seinem Verhalten. Dennoch weiß er, dass das Urteil des menschlichen Gewissens nicht endgültig ist. Die Fälle, in denen von gutem Gewissen die Rede ist, sind häufig solche, in denen es entgegengesetzt wird. Wir haben halt zum Beispiel ein Beispiel in Titusbrief, Kapitel 1, Vers 15, wo Paulus sagt, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Paulus spricht hier von den falschen Lehrern. Er sagt, diese falschen Lehrer behaupten, die Wahrheit zu kennen, aber sie haben in Wirklichkeit ein beflecktes Gewissen. Wenn Paulus sagt, den Reinen ist alles rein, meint er, dass für den, der Gott liebt, seine Absichten werden immer rein sein. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wer Gott liebt, hat immer reine Absichten. Die falschen Lehrer dagegen sind nur auf rituellen Reinheit bedacht, was Paulus übrigens für ein leeres Geschwätz betrachtet. Aber sie wollen nicht von ihren Sünden wissen. Das heißt, sie unterhalten sich und imponieren die anderen mit ihrem Gewissen über Dinge, die zweitrangig sind. Aber was sich in ihrem Herzen abspielt, die Realität ihres Lebens, entspricht nicht dem, was sie vor den anderen zeigen. Das ist eine Form von Heuchelei. Paulus behauptet, sie sind von unreinen Gedanken, von schlechten Motiven geführt, wenn sie das tun. In 1. Timotheus 1, die Verse 3 bis 5, was wir gelesen haben. Ich lese es nochmal. Zumindest Vers 5. Das Endziel des Gebotes, gemeint ist hier die Lehre des Wortes Gottes, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Wissen und ungeheucheltem Glauben. Und er sagt, einige haben sich von diesem Prinzip abgewandt und sie irren. Hier stellt Paulus die Ideen, die Gedanken derer, die sich im sinnlosen Spekulation verirren, der apostolischen Lehren gegenüber, die Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben zum Ziel hat. So auch Paulus sagt, das soll das Ziel unseres Glaubens sein, ein reines Gewissen zu haben, einen ungeheuchelten Glauben, ein reines Herz, Das gute Gewissen ist das Vorrecht der Gläubigen, die aus Liebe handeln und das Gesetz in angemessener Weise gebrauchen. Vers 8. Paulus sagt im Vers 8 hier im 1. Timotheusbrief: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Das Gesetz ist nicht schlecht, es ist gut, Voraussetzung. Man weiß, wie man das anwendet. In Vers 9 sagt er: Es ist einem Gerechten kein Gesetz auferlegt, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solche, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschänder. Eine Liste von Sünden. Er sagt, das Gesetz ist für diese Menschen, nicht für Gläubige. Er meinte ja, dass das Gesetz keine Rolle mehr spielt für Gläubige. Das ist nicht, was er sagen will. Und dieser Vers wird oft von Menschen verwendet, die sagen, wir Christen haben mit den Geboten Gottes nicht mehr zu tun. Wir sind nur an ein Gebot der Liebe verpflichtet. Nur der Heilige Geist ist unser Führer. Das ist nicht, was Paulus hier meint. Was er meint, ist, dass Gottes Gesetz nicht für uns die Funktion hat, in erster Linie uns Schranken entgegenzustellen. Das heißt, wenn du ein Christ bist, geht es nicht darum, dich zu fragen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Es gibt Christen, die sagen, was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Das zeigt, dass sie nicht den Sinn der Heiligen Schrift verstanden haben. Das Gesetz ist uns als positiven Maßstab gegeben. Es geht darum, dass wir den Sinn der Gebote verstehen. Und deshalb auch Jesus gesagt, wenn du die 10 Gebote betrachtest, dann wirst du verstehen, dass man sie in 2 Geboten zusammenfassen kann. Liebe Gott von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst. Alle Gebote lassen sich so zusammenfassen. Deshalb sollen wir die Gebote immer im positiven Sinn anwenden. Was bezweckt Gott? Es geht nicht um ein Verbot, sondern um ein Gebot der Liebe, was ein Ziel hat für dich und für die anderen. Im Vers 18, auch im gleichen Kapitel hier, Kapitel 1, und im Folgenden, ich lese diese Verse 18 bis 20, da Paulus sagt, dieses Gebot vertraue ich dir, mein Sohn Timotheus, gemäß den frühen über dich ergangenen Prophetien, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Himeneus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Paulus stellt hier den Kontrast her zwischen denen, die in Bezug auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben, und denen, die den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrt haben. Es gibt diejenigen, die ein gutes Gewissen bewahren und die, weil sie gegen ihr Gewissen gehandelt haben, Schiffbruch erlitten haben im Glauben. Das heißt, der heilsame Glaube ist immer mit einem guten Gewissen verbunden. Denn wo der heilsame Glaube ist, ist man ständig darum bemüht, ein reines Gewissen vor Gott und den Menschen zu haben. Nachdem man verstanden hat, was Gott will. Das heißt, du bewahrst ein gutes Gewissen, indem du verstehst, was Gott will, und danach handelst. Und nicht dein Verhalten durch deine Schwachheit oder durch deine Sünden entschuldigst. Es gibt zu viele Christen, die wissen, was Gott will und entschuldigen ihr falsches Verhalten durch ihre Schwachheit. Ich kann nichts dafür. Ich bin so. Das ist keine gültige Entschuldigung. Wer an Jesus glaubt, weiß, dass er die Vorschriften des Gesetzes an erste Stelle, wer an Jesus glaubt, weiß, dass er die Vorschriften des Gesetzes an unsere Stelle gehalten hat. Jesus hat die Vorschriften des Gesetzes an unsere Stelle gehalten. Er hat unser schlechtes Gewissen von der Last der Sünde befreit und hat uns durch seinen Geist in die Lage versetzt, zu prüfen, was in Gottes Augen gut und gerecht ist. Die Beziehung zwischen dem guten Gewissen und Christus als dem Lamm Gottes wird am besten im Hebräerbrief erklärt. Die Opfer des alten Bundes konnten den Anbeter nicht in Bezug auf das Gewissen vollkommen machen, lehrt der Autor des Hebräerbriefes. Aber das Blut Christi reinigt das Gewissen von den toten Werken. Seine Besprengung, die Besprengung seines Blutes reinigt die Herzen von einem schlechten Gewissen. Kapitel 10, Vers 22. Ein gutes Gewissen ist dann dasjenige, das von der Sklaverei der Sünde befreit ist, um den Willen Gottes im Glauben zu gehorchen. Wenn wir Gott im Glauben und mit einem guten Gewissen dienen, ist die daraus resultierende Seelenruhe, die Ruhe, die daraus entsteht, dass wir dieses gute Gewissen haben, ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit des zukünftigen Lebens, wenn wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus vollständig genießen werden. Wenn das Neue Testament erklärt, was ein gutes Gewissen ist, dann ist auch die Bedeutung des schlechten Gewissens darin enthalten. Das beste Beispiel dafür ist Titus 1, Vers 15, wo Paulus sagt, dass nichts rein ist für die, die Böses und ungläubig sind. Und ihr Verstand und ihr Gewissen sind befleckt. Sie bekennen, Gott zu kennen, aber ihre Taten zeugen vom Gegenteil. Weil sie nicht wiedergeboren sind, haben die jüdischen Lehrer, die hier gemeint sind, eine falsche Erkenntnis. Und ihr Gewissen ist nicht in der Lage, so zu funktionieren, dass es abscheuliche und widerspenstige Taten verhindert. Ihr Gewissen ist mit Unfähigkeit geschlagen, weil die Norm, die sie angenommen haben als Leitlinie, falsch ist, weil ihr Gewissen so verblasst und unempfindlich geworden ist, dass es sich sogar verabscheuungswürdig macht. Unglaube und schlechtes Gewissen gehen, wie wir sehen, Hand in Hand. Ein ungläubiger Mensch wird automatisch ein schlechtes Gewissen haben. Ich möchte jetzt abschließen. Wie wir gehört haben, ist das Gewissen keine unfehlbare moralische Norm und nur dann wirksam funktioniert, wenn das Wort Gottes als Richter und als Regel für unser Denken und Handeln gilt, wenn es so befolgt wird. Die Funktion des Gewissens hängt davon ab, wie man die Bedeutung des Wortes Gottes versteht, die Bedeutung der Gebote. Kann man also von einem nicht wiedergeborenen Menschen, der die Bibel nicht kennt, sagen, dass er kein Gewissen hat? Wir haben gesehen, dass die Stellen, wo es um ein beflecktes Gewissen geht, dass es sich im Allgemeinen auf Menschen bezieht, die falsche Lehrer sind, die Autorität der Apostel und auch damit das Evangelium verwerfen. Sie haben sich gegen das Wort der Apostel, der Boten Gottes, gewandt. Wenn wir wissen wollen, wie das Gewissen bei einem Nichtgläubigen, bei einem nicht wiedergeborenen Menschen funktioniert, dann ist Römer 2 für uns maßgeblich. Dort lesen wir, wie wir vorher festgestellt haben, dass diejenigen, die das offenbarte Gesetz Gottes nicht kennen, dennoch ein Gewissen haben, das dazu verleitet wird, ihre Taten durch das Werk des Gesetzes, das in ihren Herzen geschrieben wurde, anzuklagen oder zu entschuldigen. Wir sehen das Gewissen bei Nicht-Wiedergeborenen am Werk, obwohl es bestens ein schwacher Führer ist für diese Menschen und auch sogar unwirksam werden kann, wenn der Mensch die Wahrheit Gottes unterdrückt. Paulus sagt, das ist wirklich etwas Gewöhnliches bei dem Mensch, dass er versucht, immer die Wahrheit Gottes zu unterdrücken. Und deshalb wird sein Gewissen auch geschwächt. Und deshalb ist er nicht mehr in der Lage, auch zwischen Gut und Bösen zu unterscheiden. Das hat mit seiner Stellung gegenüber den Worten Gottes. Er unterdrückt die Wahrheit, indem er die Anweisung, die Lehre des Wortes Gottes ablehnt. Im Fall des wiedergeborenen Menschen funktioniert das Gewissen gemäß dem praktischen Verständnis, dass er von der Bedeutung des Wortes Gottes für sein ganzes Leben besitzt. Den Willen Gottes falsch zu verstehen oder es unpassend auf Einzelfälle anzuwenden, kann zu einer Schwächung des Gewissens führen, was Paulus nicht unbedingt als verwerflich verurteilt. Und was auch die Starken, diejenigen, die sich als stark sehen, in Liebe dulden müssen. Wir sind aufgefordert, die Schwäche Menschen auch zu dulden, in Liebe. Im Gegenteil, ein korrektes Verständnis vom Worte Gottes ist der Ansporn für ein gutes und gesundes Gewissen. Wenn wir ungehorsam sind und willentlich gegen die heiligen Richtlinien Gottes sündigen, wird das Ergebnis eine Verletzung dieses Gewissens sein. Aber Gott sei Dank müssen Kinder Gottes nicht in diesem Elend verharren. Das ist die Absicht des Heiligen Geistes, uns gemeinsam mit der Schrift in alle Gerechtigkeit zu erziehen. Das ist das Ziel Gottes mit uns. Dass wir ein gutes Gewissen bekommen, dass unser Gewissen gestärkt wird, dadurch, dass wir mehr und mehr verstehen, was der Wille Gottes ist für uns, für unser Leben. Abschließend müssen wir wiederholen, dass für den Gläubigen das Gewissen niemals die alleinige Richtschnur für das Leben ist, für das Tun ist. Das Wort Gottes soll unsere Richtschnur sein. Die Richtschnur unseres Handelns. Und der Christ muss, um ein Bild zu verwenden, er muss nach der Landkarte der Heiligen Schrift seinen Weg finden. Die Bibel ist wie ein Navigationsgerät, das dich wirklich zum Ziel führt. Und die Geradlinigkeit dieses Weges wird dann vom Radar deines Gewissens bestätigt werden. Amen.